Ja, liebe Gemeinde, ich lade euch ein, mit mir das zweite Buch Mose aufzuschlagen heute Morgen. Zweite Buch Mose, Kapitel 19. Wie ja, angekündigt, wir werden uns heute in einer ersten Predigt mit dem Bund am Berg Sinai befassen, sogenannten Mosaischen Bund, Bund von mit Mose. Wir werden noch weitere Predigten zu diesem Thema haben, weil es sehr wichtig ist und wir müssen verschiedene Aspekte betrachten, was das Gesetz angeht, die gewisse Opfer des Alten Testaments und welche Bedeutung sie für uns heute haben. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 19 die Verse 1 bis 7. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie am eben diesen Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlers Flügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen noch beten. Wir bleiben sitzen. Du, heiliger Gott Israels, der sich Mose und den Israeliten dort am Berg Sinai offenbart hast, du bist derselbe Gott, der heute in diesen letzten Tagen durch deinen Sohn Jesus Christus gesprochen hast und der Hebräerbrief sagt, zuletzt in einer besseren Weise, deutlicher. Wir danken dir, dass du dich so geoffenbart hast und dass wir dich durch den Sohn kennen. Öffne doch unseren Verstand, dass wir dich besser erkennen, dass wir verstehen auch, warum du damals diese Vorschriften gegeben hast. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wir haben uns beim letzten Mal mit dem Abraham-Bund befasst. Wir haben auch gesehen, dass dieser Bund hauptsächlich auf Glauben beruhte. Und das haben wir auch in diesem Lied gesungen. Ne? Also der Ruf Gott an Abraham war: Geh, Abraham, geh, folge mir nach. Und Abraham, alles, was er getan hat, war aus Glauben zu Gott. Und wir haben auch betont, dass der Bund, den Gott mit Menschen schließt, hauptsächlich auf ein Bund der Gnade ist, beruht auf der Gnade Gottes. Und unsere logische Antwort, unsere vernünftige Antwort zu dieser Gnade soll der Glaube sein. Glaube im Sinne von Vertrauen. Wir sollen Gott vertrauen, ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Wir setzen heute unsere Überlegung über den Bund mit dem Sinai-Bund fort. Dieser Bund wird auch manchmal mosaischer Bund, Mosaisch aus Mose oder Bund mit Mose, weil Mose der Vermittler dieses Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel war. Das ist ein Bund zwischen Gott und dem Volk Israel und Mose war der Vermittler, der Mittler dieses Bundes. Wir haben gesehen, warum es wichtig ist, die Lehre vom Bund gut zu verstehen. Diese Lehre ist von grundlegender Bedeutung. da sie den Rahmen und die Natur, das Wesen der Beziehung beschreibt, die Gott zu uns Menschen aufbaut. Gott baut eine Beziehung zu uns Menschen auf und das macht er in einem bestimmten Rahmen. Und dieser Rahmen wird im Bund beschrieben. Wir können uns Gott nicht nähern und ihm gefallen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, die Gott selbst festgelegt hat. Viele Menschen denken heute, sie haben die Freiheit, sich zu Gott einfach so zu nähern und sagen, Gott hört mich, er weiß alles. Gott legt die Regeln fest, weil er ein heiliger Gott ist und wir Sünder sind. Und wir haben auch gesehen, dass der Bund zwei wesentliche Aspekte umfasst. Einerseits beruht er weitgehend auf der Gnade und auf dem Wohlwollen Gottes. Und andererseits verpflichtet er den Menschen dennoch zum Gehorsam. Gnade bedeutet nicht, dass wir nicht verpflichtet sind, bestimmte Regeln zu halten, wie gesagt. Es verpflichtet uns, was Gott tut, zum Gehorsam ihm gegenüber. Es ist auch wichtig zu verstehen, was Gnade, wenn wir von Gnade reden, da müssen wir uns fragen, was bedeutet Gnade? Was ist die Bedeutung von Gnade? Gottes Gnade ist keine billige Gnade, eine Gnade, die gar nichts kostet, wie viele Christen denken. Paulus sagt zum Beispiel im Titusbrief, dass die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt. Sie nimmt uns in Zucht. Und damit ist gemeint, sie nimmt uns in Zucht, damit wir in dieser Weltzeit gottesfürchtig leben. Das lesen wir in Titusbrief, Kapitel 2, Vers 12. Was heißt es, die Gnade uns in Zucht nimmt? Das heißt, dass sie eine erzieherische Funktion hat. Das ist hier im griechischen Text das Wort, was zum Pädagogik geführt hat. Es hat eine erzieherische Funktion. Und die Gnade soll uns zu einer Lebensweise formen, gestalten, die Gott gefällt und ihn verherrlicht. Und das sehen wir auch bereits im Alten Testament. Es ist erstaunlich, wenn wir zum Beispiel die Bücher Mose lesen, zum Beispiel im 5. Buch Mose Kapitel 8, wo Gott erklärt, warum er so viele Dinge in der Wüste zugelassen hat, warum Israel so sehr gelitten hat in der Wüste. Ja? Und er sagt im Kapitel 8, Vers 5, zu erkennen nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Man könnte sagen, auch wie er seine Tochter erzieht, wie ein Vater seinen Sohn oder seine Tochter erzieht. Gott erzieht uns auch durch die Gnade. Und wir werden heute sehen, dass der Bund am Sinai, in dessen Mittelpunkt das Gesetz steht, ein Bund ist, der besonderen Wert auf die Verantwortung des Menschen und auch auf seine Taten, auf seine Werken legt. Und es gibt, bevor wir weitergehen, noch etwas Wichtiges, das wir ebenfalls verstehen müssen. Die Tatsache, dass die Bibel von mehreren Bünden berichtet, darf uns nicht hinwegtäuschen. Sie darf uns nicht vergessen lassen, dass es dennoch eine Einheit in Gottes Plan gibt. Das hat Sven auch gerade betont. Viele Christen betrachten die verschiedenen Bünde der Bibel als ebenso unterschiedliche Heilspläne, als ob Gott verschiedene Pläne hätte. Er hätte angefangen im Garten Eden mit einem Plan, das ist gescheitert, dann hat er sich was mit Abraham etwas einfallen lassen, Noah, dann Abraham etwas einfallen lassen, dann nochmal mit Mose und dann nochmal mit David. Und in jedem Plan würde Gott mit dem jeweiligen Adressat, mit dem jeweiligen Volk, mit dem Volk Israel, mit der Gemeinde, mal auf die eine und mal auf die andere Weise wirken. Nein, das ist nicht so. Gott hat einen einheitlichen Plan vom Anfang an. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Gott geht in Wirklichkeit schrittweise fort, durch Etappen und nach, um die Menschen auf das Heil vorzubereiten, das durch Gnade und Glauben an seinen Sohn Jesus Christus erlangt wird. Das Ziel Gottes ist, dass wir das Heil durch Jesus Christus erlangen. Und er muss uns auf das Kommen und auf das Werk seines Sohnes vorbereiten. Und deshalb ist er in der Geschichte so schrittweise vorgegangen. Ja? Und hat sein Volk Israel zunächst und dann auch jetzt die ganze Welt auf das Heil durch Jesus Christus vorbereitet. Würde Gott nicht darauf bestehen, zum Beispiel, dass wir seine Gebote im Gesetz kennen und dieses Gesetz halten, dann würden wir den Sinn der Gnade nicht verstehen. Dann wäre tatsächlich die Gnade eine billige Gnade. Wir brauchen unbedingt die Gnade, denn wir sind nicht in der Lage, in der Heiligkeit zu leben, die Gott von uns erwartet. Und wir sehen im Alten Bund, der Hebräerbrief sagt auch, dass es schrecklich war für das Volk Israel, also was sie da dort am Sinai erlebt haben. Sie zitterten, hatten eine große Angst. Gott musste seine Heiligkeit offenbaren, damit wir verstehen, dass wir Sünder sind und dass er ein heiliger Gott ist. Wir kommen nicht einfach so zu diesem heiligen Gott und sagen, hallo Herr, hier bin ich. Gott ist ein heiliger Gott. Und der alte Bund diente dazu, uns auf diese Heiligkeit, auf diese Begegnung mit Gott vorzubereiten. Der alte Bund ist ein Bund mit Israel, um die Verheißung an Abraham zu erfüllen, zu bestätigen. Mit diesem Titel deuten wir auch auf eine Frage, die lautet, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Bund mit Abraham, den wir beim letzten Mal betrachtet haben, und jetzt dem Bund am Berg Sinai? Was ist der Zusammenhang? Wir haben von Einheit des Planes Gottes gesprochen, von Kontinuität. Wie ist der Übergang vom Bund mit Abraham zu diesem Bund jetzt durch Mose? Wie gesagt, dieser mosaische Bund steht in direkter Kontinuität, in direktem Zusammenhang zu dem Bund mit Abraham, da er den Schwerpunkt A auf die Nachkommenschaft Abrahams legt und B auf die Verheißung des Landes Kanaan. Zwei Versprechen an Abraham. Es ging um seine Nachkommenschaft. Und die Nachkommenschaft Abrahams ist Israel durch Isaak und Jakob. Jakob hat auch einen anderen Namen bekommen, Israel, und er ist der Vater des Volkes Israel geworden. Also Empfänger der Verheißung Gottes ist das Volk Israel, Empfänger der Verheißung. Und zweitens, wir erinnern uns, dass Gott dem Abraham ein Land, ein Erbe versprochen hat. Da geht es um das Land Kanaan im Alten Bund. Erstens, das Volk Israel ist der Empfänger der Verheißung. Das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, ist die Fortsetzung des Buches Genesis. Der Übergang ist fließend, wenn wir Genesis und dann nochmal Exodus im zweiten Buch Mose lesen. Wir sehen, das ist ein überfließender Übergang. Es sind nicht zwei getrennte Bücher, sondern es ist Exodus ist die Kontinuität von dem ersten Buch Mose. Jakobs Familie, die sich auf Einladung Josef in Ägypten niedergelassen hatte, das war die Führung Gottes. Gott hat das vom Anfang an geführt in seine Souveränität, in seine Fürsorge. Also das Volk Israel dort in Ägypten wurde nach und nach von den Ägyptern versklavt. Das hat 400 Jahre gedauert, dieser Aufenthalt in Ägypten. Und nach diesen 400 Jahren seufzte, das lesen wir in 2. Mose 2, 24, also auch davor, das Volk seufzte, wehklagte und schrie unter der Last der Knechtschaft. Und dann lesen wir in 2. Mose 2, Vers 24, und Gott erhörte die Wehklagen seines Volkes. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Er sah auf die Kinder Israels bedeutet nicht, er sah sich das an und sah, oh, da ist was. Sondern er sorgte für sie. Und Gott Das wird hier deutlich. Gott nahm sich ihrer an. Gott nahm sich ihrer an. Gott wählt dazu Mose aus dem Stamm Levi und offenbart sich ihm in der Wüste, als dieser 80 Jahre alt war. Wir kennen die Geschichte. Mose hat versucht, aus eigener Kraft das etwas für das Volk zu tun. Das ist kläglich gescheitert. Er musste 40 Jahre in der Wüste Demut lernen. Und erst nach 40 Jahren, als er 80 war, schon ein alter Mann, hat ihn Gott berufen zu dieser Mission, sein Volk zu befreien. Gott offenbart sich Mose unter seinem Namen, Yahweh. Das heißt, was bedeutet dieser Name? Wenn Juden nicht einmal aussprechen, so heilig ist er für sie. Yahweh, wir wissen nicht genau, wie die Aussprache lautete. Wir wissen nur, das sind auf Hebräisch 4 Buchstaben. J-H-W-H. Aber dieser Name bedeutet wahrscheinlich der Gott, der durch sein Dasein, durch seine Existenz, seine Treue und sein Wirken auf unveränderliche, freie und verlässlicher Weise gegenwärtig ist. Es ist ein gegenwärtiger Gott. Der Gott, der da ist. Der für sein Volk da ist, der für uns da ist. Ich möchte kurz aus 2. Mose Kapitel 6 die Verse 4 bis 8 lesen. 2. Mose 6, die Verse 4 bis 8. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und wir sehen hier ganz deutlich das Versprechen, das Land Kanaan zu erhalten, gilt dem Volk Israel. Das war ein wesentliches Versprechen an Abraham. Und aus Vers 8 geht hervor, dass ein grundlegender Bestandteil des Bundes Gottes Verheißung ist, sein Volk, das Volk Gottes, in das gelobte Land zu führen. Und dieses Versprechen wird Mose zum ersten Mal in der Geschichte vom brennenden Dornbusch in 2. Mose 3 gegeben. Ich lese in 2. Mose 3, die Verse 7 und 8. 2. Mose 3, die Verse 7 und 8. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Eviter und Jebusiter. Und dieses Versprechen wird anschließend mehrmals wiederholt, zum Beispiel in den Versen 4, 6, 4 und 8 vom Kapitel 6, Text, den wir gerade vorher gelesen haben. Dann wiederum in 2. Mose 13, wenn Gott das Fest der ungesäuerten Brote einführt, also Bezug Das Passafest geschieht während dieses Festes der ungesäuerten Broten. Da verspricht er nochmal, ihnen das Land Kanaan zu geben. Dann noch in 2. Mose 23, Vers 2, Vers 20, wo Gott verspricht, seinen Engel vor Israel herzusenden. Und letztlich auch in 2. Mose 33, Vers 17, wo Gott Mose verspricht, ihn persönlich ins gelobte Land zu begleiten. Wir erinnern uns an diese Episode, wo Mose sagt, nachdem Gott, also nach dieser Episode mit dem goldenen Kalb, wo Gott gesagt hat, ihr seid ein schlimmes Volk, und ich will euch nicht begleiten, sonst kann es passieren, dass ich euch vernichte. Und Mose sagt Gott, wenn du nicht mit uns kommst, dann sende uns bitte nicht in dieses Land. Und Gott sagt, okay, ich habe dein Gebet gehört, ich werde mit euch sein. Ich werde euch persönlich durch meinen Engel begleiten. Ja, also wir sehen, die zwei Verheißungen an Abraham werden erfüllt. Verheißung an die Nachkommenschaft Abrahams, dem Volk Israel und auch die Versprechung des Landes Kanaan. Jetzt müssen wir uns auch fragen, wann wird dieser Bund abgeschlossen? Wann ist der formelle Bundesschluss? Der offizielle Abschluss des Bundes findet statt, als das Volk Israel am Fuße des Berges Horeb im Sinai-Gebirge. Sinai ist, kennen die Halbinsel Sinais, das ist der Sinai, ist ein Gebirge eigentlich, und der Berg, wo Gott sich geoffenbart hat, ist der Berg Horeb in diesem Gebirge. Und dort beginnt der Mosaische Bund im eigentlichen Sinne. Und davon lesen wir in den Kapiteln 19 bis 24 des Buches Exodus. Wir haben schon einen Teil von Kapitel 19 gelesen. Es geht eigentlich bis zum Kapitel 24. Also da geht es um den formellen Bundesschluss. Schauen wir uns nur mal kurz an die Bestandteile dieses Bundes im Kapitel 19 an. Der Bund beginnt mit einem sogenannten Präambel, das heißt eine feierliche Erklärung, in der Gott das Volk an seine vergangenen Heilstaten erinnert. Vers 4 in Kapitel 19. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott erinnert Israel daran, wie er sie geführt hat, wie er ihnen geholfen hat, die Schwierigkeiten zu überwinden. Er erinnert besonders daran, wie er es durch die scheinbar unüberwindbare Barriere des Schilfmeeres, des Roten Meeres, geführt hat. Er hat für sie das Meer geteilt. Und das ist auch, was gemeint ist, wenn Gott sagt, ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe, wie ein Adler seine Kinder trägt auf seinen Flügeln. Dann sehen wir, dass Gott auch die Bedingungen stellt in diesem Bund, und er macht auch ein Versprechen dazu. Das sind die Verse 5 und 6 im Kapitel 19. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenkt und gehorcht und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, und die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also wir sehen hier, wir haben eine Bedingung: wenn ihr auf meine Stimme hört, und nur dann, werdet ihr mein Volk sein. Und dieser Vers 6 ist von sehr großen Bedeutung. Wenn Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das Ziel, das beschreibt das Ziel, das Gott mit dem Bund verfolgt. Welches Ziel verfolgt Gott mit diesem Bund? Er will sein Volk zu einem Königtum von Priestern machen. Wir kommen noch später dazu. Was ist die Antwort des Volkes in diesem Bund? Wir haben auch gesehen, ein Bund hat immer zwei Teile. Also Gott verspricht irgendwas, er fordert irgendwas auf, und dann das Volk gibt eine Antwort. Und diese Antwort sehen wir hier im Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Also es ist so, Gott hat seine Anforderung einfach bekannt gemacht und Mose redet mit dem Volk und fragt sie, wollt ihr das tun, was der Herr will? Sie antwortet einstimmig, jawohl, wir wollen das. Und Mose geht wieder zu Gott. Wir sehen diese Vermittlerrolle des Mose. Ne? Er geht vom Gott zum Volk, vom Volk zu Gott. Gott kann natürlich hören, was das Volk denkt und was sie sagen. Aber das ist auch zu betonen, dass ein Bund einen Mittler braucht. Gott redet nicht direkt zu uns, sondern immer durch Mittler. Und auch in unserer Zeit. Gott redet durch den Sohn, lesen wir. Ja? Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Du kommst nicht zu Gott ohne Jesus. Viele Menschen sagen, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus. Du kennst Gott nicht, wenn du nicht an Jesus glaubst und zu ihm durch den Sohn kommst. Dann erläutert Gott anschließend die Bestimmung des Bundes. Er gibt die 10 Gebote und auch weitere Gesetze. Das lesen wir in den Kapiteln 20 bis 23. Ich lade euch ein, auch diese Kapitel 19 bis 24 des Buch Exodus zu lesen, wenn ihr zu Hause seid. Dann führt Gott auch ein Bundesritual ein. Opfer werden dargebracht und das Blut dieser Opfer wird auf einen Altar, einen improvisierten Altar vergossen. Das ist nicht der Altar, der später in der Stiftshütte oder vor der Stiftshütte, diesem bronzenen Altar, darum geht es nicht. Hier ist es ein improvisierter Altar, den Gott auch befiehlt und Mose baut das mit Steinen auch. Gott gibt seinem Volk die 10 Gebote und Gesetze, er führt ein Bundesritual ein, dieses Opfer, Blut wird auf diesem Altar vergossen und dann wird das Buch des Bundes, das ist die 10 Gebote und das, was doch danach kommt, in den Kapitel 20 bis 23, das wird dem Volk vorgelesen, nochmal. Gott informiert sein Volk. Es geht nicht nur dazu zu stimmen und nicht wissen, was Gott will. Deshalb wird im Alten Testament immer wieder das Gesetz vorgelesen. Und auch heute noch, wir sehen schon in der jüdischen Tradition, welche Rolle die Gesetze, die Tora hat. Ja? Es wird immer wieder vorgelesen. Der Bund wird auch offiziell durch ein Festmahl besiegelt, an dem Mose, die Priester und die Ältesten Israels teilnehmen. Sie gehen auf den Berg Sinai. Sie sehen die Herrlichkeit des Gottes Israel. Sie sehen nicht Gott einfach so, sondern eine Darstellung von Gott. Und diese Darstellung von Gott wird als herrlich beschrieben. Und sie essen mit Gott. Und der Text sagt, sie sterben nicht. Ja? Also, und das erinnert uns auch an die Sehen. Das ist ein wichtiges Element des Bundes auch. Das sehen wir auch im Psalm 23, wenn David sagt, du stellst vor mir einen Tisch vor meinen Feinden. Das war ein Bestandteil jedes Bundes damals in der Antike, nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch bei den Bünden, die auch Könige untereinander gemacht haben. Es war immer ein Festmahl. Und Gott spendet hier ein Festmahl, an dem Mose und die Ältesten Israels auch teilnehmen. Und erst in diesem Moment, nach diesem Mal, ist der Bund rechtlich und liturgisch auch geschlossen. Ein wichtiger Aspekt, habe ich auch gesagt, ist doch die Berufung des Volkes. Dieser Bund ist die Erfüllung des Versprechen Gott an Abraham. Es bezieht sich auf das Volk Israel. Dieses Volk wird zu einer besonderen Funktion auch berufen, zu einer besonderen Rolle. Dieses Volk, das Volk Israel, ist nicht nur dazu berufen, von Gott zu empfangen, so nach dem Motto, Gott gibt und das Volk empfängt und das ist alles, was geschieht, sondern dem Volk wird auch erklärt, dass er einen Auftrag zu erfüllen hat. Und laut 2. Mose 19, Vers 5 und 6 besteht das Ziel des Bundes darin, Gott der ganzen Welt bekannt zu machen, indem sein auserwähltes Volk seine Gebote befolgt. Nochmal, indem Israel die Gebote Gottes befolgt, sich diesen Geboten unterstellt. Die Gesellschaft wird durch diese Gebote geführt, bestimmt, dann soll es ein Zeugnis für die ganze Welt sein. Wir denken vielleicht auch an die Stelle, wo Gott sagt, die Welt wird staunen, wenn sie sehen, was für ein Gesetz ihr habt. Wir werden sagen, was ist das für ein Volk? Welche Weise, welche wunderbare Gebote sie haben. Und dazu soll die Welt auch, dazu geführt auch zu erkennen, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Das ist die Funktion des Volkes. Gott will sein Volk zu einem Königreich von Priestern und zu einem heiligen Volk machen. Wie ist das zu verstehen? Ja, dass sie zu Priestern werden sollen. Gab es nicht Priestern? Ja, das ist nicht hier in demselben Sinn zu verstehen, wie die Nachkommen Aarons Priester waren. Also wir sehen, Gott bestellt auch einen bestimmten Stamm auch in seinem Volk, Stamm Levi, und ganz besonders bei diesem Stamm Levi auch die Nachkommen Aarons, die sollen Priester sein, die anderen Leviten, das heißt Assistenten auch der Priester. Aber das ist hier nicht in diesem Sinne zu verstehen, wenn Gott sagt, sie sollen Priester sein. Es bedeutet vielmehr, dass sich das Volk Israel durch die Einhaltung des Bundes von den umliegenden heidnischen Völkern unterscheiden soll. Die Priester wurden vom Volk unterschieden, die waren ausgesondert aus dem Volk. Und hier ist der Gedanke, das Volk Israel soll ausgesondert sein unter alle Nationen der Erde. Und das soll ein besonderes Zeugnis für die Welt. Die Funktion der Priester war nicht nur Opfer zu bringen, sondern auch das Volk zu belehren. Das war die Aufgabe der Leviten hauptsächlich. Ja? Und diese Rolle wird auch hier auch dem Volk Israel auch zugeschrieben. Und das ist ja auch so gemeint. Und wir erkennen auch die Kontinuität zwischen den Bünden, da auch dem Volk des neuen Bundes, auch, das heißt der Gemeinde, in 1. Petrus 2 dieselbe Verheißung gegeben wird. Lest mal, was Petrus auch der Gemeinde in seinem ersten Brief sagt. Kapitel 2, Vers 5. Das ist an die Gemeinde Jesu gerichtet. Lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Hinweis auf den Tempel. Ja? Da wird auch gesagt, als ein geistliches Haus. Nicht mehr physikalische Steine, sondern lebendige Steine. Ein geistliches Haus. Als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja. Und dann nochmal in Vers 9, ein paar Verse weiter, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und die Aufgabe des Volkes Israel war, auch die Tugenden Gottes unter den Nationen zu verkünden. Gott, der sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Aber sie sind gescheitert. Das haben sie nicht tun. Oder das haben sie nur teilweise getan. Zum Beispiel unter dem Königreich Davids und Salomo. Das war der Höhepunkt. Wir sehen auch, unter Salomo war das zum Teil erfüllt. Die ganze Welt, die Königin von Saba kam nach Jerusalem und sagte, was ist denn das für ein Volk? Ja, die essen alle in goldenen Gefäßen, also die haben goldene Teller. Es war ein Bild auch für den Segen, den Gott auch seinem Volk geschenkt hatte. Wir kommen jetzt zu dem Kapitel 20, wo es um die 10 Gebote geht. Ich lese diese 10 Gebote. Wir achten darauf, das ist feierlich. Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Schabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch deinen Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Schabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Welcher Stellenwert hat das Gesetz im Bund am Sinai? Wir werden nochmal in weiteren Predigten über auch dieses Thema der 10 Gebote und des Gesetzes im Allgemeinen auch kommen. Man kann jetzt vorab sagen, dass die Offenbarung Gottes in konzentrischen Kreisen gegliedert ist. Also es gibt einen Kern und das sind die 10 Gebote und darauf folgt das sogenannte Buch des Bundes, dessen Bestimmungen in den Kapitel 21 bis 23 festgehalten sind. Und schließlich kommen noch die weiteren Vorschriften für den Gottesdienst, für die zivilrechtlichen und rituellen Vorschriften, die am Ende des Buches Exodus und auch in den anderen Büchern des Pentateuch, also der 5 Bücher Mose, zu finden sind. Wir sehen zum Beispiel im 5. Buch Mose, dass das Gesetz wiederholt wird, dass auch neue Dinge auch hinzugefügt werden. Aber die 10 Gebote, die wir hier auch gelesen haben, sie bilden die Grundurkunde des Bundes. Das ist der Kern des Bundes. Das ist ein nicht verhandelbaren Kern. Und wir lesen, dass diese 10 Gebote oder genauer gesagt die 10 Worte, ja, steht auf Hebräisch Debarim, also das sind die Worte Gottes, dass sie direkt von Gott verkündet werden. Gott spricht diese Worte selbst. Dass sie von ihm mit seinen Fingern auf Steintafel geschrieben sind und in die Bundeslade im Zentrum des Heiligtums, im Allerheiligsten auch gelegt werden. Und was soll uns das deutlich machen? Dass sie von der höchsten Autorität kommen, Gott selbst. Und dass sie einen dauerhaften Charakter haben, dass sie auf Granittafeln geschrieben sind, zeigt, sie haben einen ewigen Charakter. Deshalb, diese Gebote haben auch für uns heute Christen und auch für die Ewigkeit einen ewigen Charakter. Sie sind wirklich ein Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes, seiner Heiligkeit. Dann sehen wir auch, dass das Gesetz die grundlegende Ethik zum Ausdruck bringt, die Gott für sein Volk will. Also Gott hat einen Plan für sein Volk. Er hat eine Ethik, eine Moral für sein Volk. Und das finden wir im Gesetz. Und durch seinen Heiligkeitskodex ermöglicht auch das Gesetz das Zusammenleben zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Volk. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Dieser Kodex, also diese Summe von Geboten ermöglicht das Zusammenleben zwischen Gott und seinem Volk. Du kannst nicht einfach darüber hinweggehen. Du kannst dir keine Beziehung, keine Gemeinschaft mit Gott außerhalb dieses Kodex vorstellen. Es bildet den Rahmen von jeder Beziehung zu Gott und jedem Verhalten zu Gott. Und es gibt auch Israel ein Muster für eine gerechte Gesellschaft, die dem Charakter Gottes entspricht. Deshalb haben auch diese vielen Gesetze also einen enormen Wert. Es zeigt, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen sollte. Und das hat auch für uns heute einen sehr, sehr wichtigen Charakter. Ja, ich lese nochmal im Kapitel 24 die Verse 3 bis 8, 2. Mose 24, die Verse 3 bis 8. Es geht um den Bundesschluss selbst. Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, und er stand früh am Morgen und er errichtete ein Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Und darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, und das ist schon, es wurde schon mehrmals gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also das Ereignis dieses Bundesschlusses wird dramatisch geschildert hier. Das Volk kräftigt mehrmals sein Versprechen mit den feierlichen Worten, alle Worte, die der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Und der Vertrag wird durch ein Opferritual und das Besprengen mit Blut besiegelt, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und das ist auch erstaunlich. Und das ist nochmal ein Hinweis für die Kontinuität, für die Fortsetzung des Bundes, auch im neuen Bund, dass Jesus ähnliche Worte sagt, wenn er den neuen Bund beim Abendmahl einsetzt. Er greift diese Worte auf. Und er sagt in Markus 14, Vers 24 zum Beispiel, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Sehen auch dadurch die Kontinuität des Bundes und dass das, was damals geschah, ein Hinweis auf das, was auch Jesus tun würde im neuen Bund. Und die Tatsache, dass der mosaische Bund blutige Opfer zur Vergebung der Sünden vorsah, zeigt, dass die Übertretung der Gebote nicht automatisch zum Bruch des Bundes führte. Wenn Gott von den Israeliten etwas verlangt hätte und bei dem ersten Bruch hätte gesagt, okay, das ist Schluss jetzt, ja, dann hätte er auch nicht diese Opfer vorgesehen. Tatsache, dass es Opfer gab zur Vergebung der Sünden, zeigt Gott, es ist auch ein gnädiger Bund. Gott ist nicht bereit, wenn man einmal seine Gebote nicht gehorcht, einen Schluss zu machen, sondern diese Opfer zeigen, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der auch weiß, dass wir Sünder sind, dass sein Volk damals schon ein sündiges Volk war und er bereit war, die Sünden zu vergeben. Und das wird deutlich in 2. Mose 34, die Verse 10 bis 28, wo der Bund nach dieser traurigen Episode des goldenen Kalbes erneuert wird. Da sehen wir, dass Mose wirklich ausrastet, er wird zornig und er nimmt die Tafeln des Gesetzes, die Gott ihm gegeben hat, schmeißt sie auf den Boden und Gott in seine Gnade macht das nochmal. Er gibt ihm noch zwei neue Tafeln und seine Hand geschrieben. Der Bund wird erneuert. Und das zeigt, wie gnädig Gott ist, auch mit seinem Volk, trotz dieser schlimmen Episode des goldenen Kalbes, wo das Volk sein Gott auch verworfen hat eigentlich und in den schlimmsten Götzendienst auch abgefallen ist. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, den wir auch im 5. Buch Mose sehen werden. Der Gehorsam gegenüber Gottes Gebote bringt Segen, während ein Bruch des Bundes schwerwiegende Konsequenzen nach sich zieht. Bei dieser Episode des goldenen Kalbes sind viele Menschen gestorben in Israel. Das zeigt, dass Gott einfach die Sünde nicht die leichte Schulter nimmt, sondern Sünde hat Konsequenzen. So, ich komme jetzt ganz kurz zu einem letzten Punkt und dann sind wir fertig heute mit dieser Predigt. Das ist die Rolle des Mosaischen Bundes in der Heilsgeschichte. Welche Funktion hatte dieser Bund eigentlich? Und wir sehen, dass aufgrund der Betonung der Gesetzestreue, dass viele Menschen sich gefragt haben, ob der Bund am Sinai wirklich ein Gnadenbund ist oder ein Bund, der nur auf Werken beruht, auf menschliche Werke, wo der Menschen wirklich in die Pflicht genommen wird, auch Werke zu produzieren. Und zu diesem Thema gibt es und gab es auch unterschiedliche Meinungen. Einige sind der Ansicht, dass es sich um einen Gnadenbund handelt, der Bund am Sinai, der sich jedoch aufgrund der Betonung der Werke etwas von den anderen Bünden unterscheidet. Er unterscheidet sich vom Bund mit Abraham, unterscheidet sich von dem Bund mit David, die wirklich gnädige Bünde waren, wo Gott hauptsächlich Versprechen macht, hier dadurch, dass die Werke, die Verantwortung der Mensch wirklich unterstrichen wird, betont wird. Andere haben in diesem Bund eine Wiederholung der Bund der Werke im Garten Eden gesehen, wo einfach noch keine Gnade, keine Rede von Gnade war. Gott befiehlt Adam und Eva, tut das und ihr werdet leben und wenn ihr das nicht tut, werdet ihr sterben. Viele sehen in diesem Bund am Sinai eine Wiederholung dieses Bundes im Garten Edens. So, welche Argumente sprechen für die erste Position, dass es ein Gnadenbund war? Ich denke, wir sehen sehr viele Hinweise dafür. Zum Beispiel, als Gott in 2. Mose 6 zu Mose spricht, nachdem der Pharao sich geweigert hat, das Volk ziehen zu lassen, das erste Mal. Ja? Gott sagt zu Mose, ich werde euch aus der Knechtschaft befreien. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Also nicht ihr werdet mein Volk sein, sondern Gott sagt, ich werde euer Gott sein. Und das lesen wir in 2. Mose 6, die Verse 6 und 7. So wird Israel erst dann zu einem freien, zu einem befreiten Volk, das fähig ist, einen Bund zu schließen, nachdem Gott es erlöst hat. Und das sehen wir auch beim Passafest. Ja? Gott muss vorher, bevor er seinen Bund am Sinai mit dem Volk abschließt, er muss sein Volk mit dem Blut des Passahlamms reinwaschen. Ohne den Auszug aus Ägypten gäbe es auch kein Volk, mit dem Gott einen Bund abschließen könnte. Ohne das Passafest, ohne den Auszug aus Ägypten, dann hätte Israel seine Identität nicht verleiht bekommen. Das sind die Gründungsakte sozusagen, die Israel wirklich zum Volk Gottes machen. Beachten wir auch, dass Gott, wenn er den Israeliten seine Gebote gibt und ihnen gebietet, sie zu befolgen, wenn er die 10 Gebote dem Volk gibt, begründet er diese 10 Gebote damit, dass er sagt, dass er derjenige ist, der sie aus Ägypten geführt habe, wo sie versklavt waren. Tut das, weil ich euch befreit habe, aus Dankbarkeit zu mir. Also das zeigt schon die gnädigen Aspekte dieses Bundes. Aber was spricht jetzt für die zweite Position, dass in diesem Bund hauptsächlich die Werke im Mittelpunkt waren? Und das sehen wir hauptsächlich im Neuen Testament durch den Apostel Paulus. Im Neuen Testament erklärt Paulus, dass Gnade und Gesetz diametral entgegengesetzt sind. Gnade und Gesetz sind entgegengesetzt. Gesetz hat mit Gnade nichts zu tun und Gnade hat mit Gesetz nicht zu tun. Und das sind zwei verschiedene Wege zur Erlösung, sagt auch Paulus. Ich lese mal kurz Römer 10, die Verse 5 und 6 und dann auch Galater 3, die Verse 11 bis 13. Zunächst Römer 10, die Verse 5 und 6. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das heißt, ihr werdet leben, indem ihr diese Dinge tut. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich in Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Und dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Also wir sehen, Paulus setzt beide Gnade und Gesetz entgegen. Und auch in Galater 3, die Verse 11 bis 13, ist es noch deutlicher. Da sagt Paulus, Galater 3, ab Vers 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Es wird nochmal wiederholt. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wir sehen hier, was Paulus lehrt. Er sagt, dass nicht, dass das Gesetz, die 10 Gebote keinen Wert mehr haben, sondern dass Christus uns von dem Fluch dieses Gesetzes befreit hat. Und das liegt darin, dass wenn wir durch das Gesetz auch vor Gott gerecht sein wollen, das Gesetz verlangt absoluten Gehorsam. Er sagt, nur wenn du diese Dinge tust, kannst du durch sie auch gerechtfertigt werden. Deshalb brauchen wir die Gnade Gottes und den Glauben. Also, wie lässt sich auch erklären, dass Gott beschlossen hat, einen Bund der Werke wieder in Kraft zu setzen, obwohl er zuvor angekündigt hatte, künftig nur auf der Grundlage seiner Gnade mit den Menschen zu handeln? Gott wusste sehr wohl, nach dem Sündenfall im Garten Eden, dass er nur aufgrund seiner Gnade jetzt sein Ziel erreichen könnte, die Menschen auch zu retten. Und ich denke, das wird uns klar. Also diese Funktion des Gesetzes, wenn wir erkennen, welchen Zweck er hatte. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass das Gesetz zwei Zwecke hatte. Das Gesetz sollte zeigen, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Gottes Gebote vollkommen zu halten. Dass die Messlatte, die gesetzt wird, zu hoch ist, damit der Mensch sie überspringt. Und dass er aufgrund seiner Werke nicht gerettet werden kann. Deshalb hatte das Gesetz eine pädagogische Funktion. Wir erkennen das, inwieweit diese Funktion pädagogisch war. Du kannst das nicht erreichen. Und zweitens, indem Tieropfer zur Vergebung der Sünde auch vorgesehen waren, sollte der mosaische Bund das Volk auf das zukünftige Kommen Jeschua, des Messias, vorbereiten. Das vollkommene Lamm Gottes. Wenn Johannes der Täufer Jesus sagte, er sagt, schaut mal, das ist das wahre Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Diese Opfer des alten Bundes wiesen auf Jesus Christus hin. Es war auch eine pädagogische Funktion. Ich komme zum Schluss und möchte auch jetzt die Frage stellen, müsste man die Rolle dieses Bundes am Berg Sinai in wenigen Worten zusammenfassen? Wie würde man das beschreiben? In wenigen Worten. Ich betone es nochmal, ich denke, dieser Bund hatte vor allem eine pädagogische Funktion, eine erzieherische Funktion. Er zeigt uns zunächst, dass Gott ein Gott ist, der die Initiative zur Erlösung ergreift. Er ist der Gott, der allein erlösen kann und sein Volk auch zum Dienst befähigen kann. In diesem Sinne, es ist auch ein Gnadenbund. Gott übernimmt die Initiative. Er erzieht sein Volk, er befähigt sein Volk auch zum Dienst. Und aus diesem Grund, weil Gott so viel getan hat, hat das Volk Gottes eine Dankesschuld ihm gegenüber und auch die moralische Verpflichtung, ihm zu gehorchen und für ihn zu leben. Und wir sehen auch, dass das Gesetz und dieser Bund auch für uns wichtig ist. Wir sind auch verpflichtet. Und das ist einfach nicht irgendwie abgeschafft worden. Wir sind verpflichtet, Gott zu gehorchen. Die 10 Gebote sind dazu da, dass wir verstehen, Gott ist ein Gott, der unseren Gehorsam will. Dass wir das nicht vollkommen schaffen können, ist klar. Und dafür gibt es Jesus Christus und seine Vergebung und seine Gnade. Aber wir sind nicht von den Verpflichtungen befreit, Gott zu gehorchen und ihm zu dienen als seinen heiligen Gott. Und aufgrund der Sünde des Menschen und der Heiligkeit Gottes erfolgt der ihm wohlgefällige Gottesdienst nicht einfach willkürlich, sondern nach den Regeln, die er selbst festgelegt hat. Wir sehen auch, wie Gott das ernst genommen hat. Wir sehen zum Beispiel an den Söhnen Aarons, Nadab und Abihu, die zunächst auf dem Berg waren, die auch bei diesem Festmahl waren. Es wird auch beschrieben, sie waren mit Aaron und den Ältesten Israel auf dem Berg. Sie haben den Gott Israels gesehen in seiner Herrlichkeit. Das waren die gleichen, die später einfach gesagt haben, ja, also wie wir Gott dienen. Und die haben das wirklich auf Kosten ihres Lebens erfahren. Denn Gott hat sie niedergestreckt, weil sie seine Heiligkeit einfach nicht geachtet haben. Wir können nicht einfach Gott einfach so dienen, wie wir wollen. Sondern Gott ist derjenige, der die Regeln festlegt. Und indem es im Gehorsam gegen Gott lebt, wird Israel zu einem heiligen Volk, zu einer heiligen Nation, zu einem Priestervolk und zu einem Werkzeug der Gnade Gottes für die ganze Welt. Und das gilt auch für uns heute. Amen.